herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu Hause nun live zu einer neuen Ausgabe der Gesprächssendung Das auf dem roten Sofa begrüßen. Zu Gast ist eine Legende des Norddeutschen Rundfunks, die heute über ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen erzählen wird. Gastgeber ist der mäßig talentierte Hinnerk Baumgarten.
Ich bedanke mich herzlich und begrüße Sie an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlich zu Das, wie immer live aus Norddeutschland. Sie haben es mitbekommen, die Legende ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Heidrun von Gößl, liebe Heidrun, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass ich bei dir oder hier sein darf, mal wieder nach langer Zeit.
Und das mit dem mäßig Talentierten habe ich persönlich reingeschrieben, weil kleiner Witz
ich muss ja sein. Ich wollte nämlich sagen, so. Also das hätte ich so nicht gesagt, denn du bist für mich einer der besten Moderatoren hier.
Danke dir ganz herzlich. Wie fühlt es sich für dich an, wieder live im Fernsehen zu sein?
Du, das ist, ich weiß auch nicht, ich fühle mich wohl. Ich fühle mich aber auch wohl, weil du da bist, das muss ich ehrlich sagen.
Ja, man fühlt sich natürlich dann möglicherweise auch sicher, man fühlt sich aufgehoben. Ja. Es ist natürlich für dich auch hier ein bisschen wie nach Hause zu kommen, oder?
Das stimmt, ja.
Viele fragen sich an dieser Stelle, das klang so toll.
Ich war ja schon
mal
auf dem roten Sofa.
Ich weiß, klar, logisch.
Als Fürstin Eleonore Metternich, als ich Theater gespielt habe.
Ja. Viele fragen sich natürlich, weil du das auch eben gerade wieder so zack, so mit einer gewissen Art und Weise einer Lässigkeit gesagt hast. Warum, und ich glaube, das sind jetzt im vergangenen Jahr 20 Jahre her gewesen, warum wurden eigentlich Ansage abgeschafft?
Da stellst du mir eine Frage. So. Ich werde immer wieder gefragt, wie schade, dass sie nicht mehr stattfinden. Und diese, Entschuldigung, blöden Trailer, wie die meisten eben sagen, diese Einspieler oder Trailer, da kommen 4 oder 3 Trailer hintereinander und man weiß überhaupt nicht mehr, was gemeint ist und was eigentlich gesendet wird. Und sie haben uns immer so richtig schön darauf vorbereitet. Und da hat man auch gerne zugehört. Mhm. Die Trailer, die gehen eigentlich an den Zuschauern vorbei. Und man darf ja eines nicht vergessen, die Zuschauer, die heute noch richtig fernsehen, die jungen Leute machen das ja nicht. Die gucken im Internet, ganz klar. Aber wir, die Älteren, also ich darf mich ja dazu zählen, wir gucken wirklich noch die Tagesschau um 20 Uhr. Wir gucken also eben auch die Beiträge. Und ich finde, und das muss ich gleich mal als Kritik anwenden,
so, natürlich.
Also dass eben diese Trailer, die sind deplatziert, die meisten zumindest. Und ich finde vor allen Dingen auch das Programm ist nicht mehr für die Leute, es gibt ja fast nur noch Krimis und Quizshows, für die Leute, die also wirklich richtig abends sich vor den Fernseher setzen.
Ich habe aber übrigens ein gutes Gefühl, dass auch jüngere Menschen, die jetzt vielleicht noch häufig nur Online-Fernsehen gucken oder YouTube-Fernsehen gucken, dass die auch wieder reinkommen ins Fernsehen. Ab einem gewissen Alter hat man vielleicht auch wieder mal Lust, sich auch auf etwas einzulassen, ein bisschen länger vorm Fernseher zu sitzen, einen Film, eine Dokumentation, eine niveauvolle Gesprächssendung
zu schauen. Ja, Dokumentation, die gibt es ja auch selten. Also das muss ich wirklich sagen. Und ich will jetzt nicht gerade von der Konkurrenz sprechen, also Mitbewerber zum Beispiel, also im ZDF gibt es ja diese X-Geschichten.
Terra X zum Beispiel.
Terra X-Geschichten, ne? Und die sind ja wirklich auch manchmal sehr interessant.
Ja, ne? Haben wir also, natürlich im NDR, dürfen wir nicht vergessen, haben wir auch ganz viel, über Ländermenschenabenteuer, weil was es nicht alles gibt.
Ja, genau.
Dafür ist natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk
aber eben
auch
das normale, ich sage jetzt mal ARD-Programm und so, also ich gucke mir schon keinen Tatort mehr an, muss ich ehrlich sagen.
So, jetzt haben wir im Grunde mal eine Generalabrechnung gemacht. Das finde ich ja so schön. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, auch über das eigene Leben nicht. Und da werden wir gleich ganz viel drüber sprechen.
Ja, gerne.
Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist.
Dankeschön.
Heute Abend bei uns auf dem roten Sofa die Legende. Ich möchte sagen, die Kultansagerin im NDR-Fernsehen und im Ersten, aber natürlich noch viel, viel mehr. Heidrun von Gößl ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Liebe Heidrun, Janice D'Souza hat ein bezauberndes Porträt über dich gebaut, als Film gebaut. Und das schauen wir uns erstmal an.
Ah ja.
Mhm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das Fernsehen des Nord- und Westdeutschen Rundfunkverbandes Köln. Wir bitten Sie nun um Aufmerksamkeit.
Ohne Programmansagerinnen geht sehr lange gar nichts im deutschen Fernsehen. Und ohne sie nichts beim NDR.
Und Heidrun von Gößl!
Was man im Fernsehen ansehen kann, ich sitze da und sag es an.
Doch das ist längst nicht alles. Kurz vor Kriegsende in Hamburg geboren, macht sie zunächst Karriere als Mannequin. Mit Charme und Eleganz überzeugt sie später auch als Moderatorin.
Das war Samba, erinnern Sie sich?
Bei den jüngsten Zuschauern zeigt sie eine ganz andere Seite.
Also Mickey-Maus-Filme im Fernsehen könnte ich Tag und Nacht sehen.
Und wird so zu einem der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Bis heute ist sie weiterhin aktiv und hat nun ein Buch über ihr Leben vor und hinter der Kamera geschrieben. Herzlich willkommen, Heidrun von Gössel.
Och, viele schöne Sachen dabei, ja, viele Stationen aus deinem Leben.
Da muss ich gerade dran denken, ich bin mal irgendwie aus dem Theater gekommen, stehe an einer Ampel und da steht rechts und links stehen zwei jüngere, sehr viel jüngere Männer. Und da sagt der eine zu dem anderen, die kenne ich doch aus dem Fernsehen. Sagt der andere, ja klar, ist doch Tiffy aus der Sesamstraße.
Liebe Heidrun, du hast ein Buch geschrieben und ja, du gehst wirklich sehr offenherzig mit den Höhen und Tiefen in deinem Leben um. Deswegen auch der Titel Ungeschminkte Einsichten. Vielleicht fangen wir einfach mal so an. Warum ist das kein, was viele vielleicht denken würden, wenn sie deine Karriere verfolgt haben, aber warum ist das ausgerechnet kein Erfolgsratgeber, wie man durchs Leben geht,
Das ist es wirklich nicht. Es ist vielleicht ein bisschen für die heutigen alleinerziehenden Mütter oder so. Da kann man vielleicht so ein bisschen Mut schöpfen. Denn ich war ja eine Zeit lang auch mit meinem Sohn, also Oliver. Den musste ich also auch alleine, mehr oder weniger alleine großziehen, mit Hilfe meiner Eltern. Aber weil ich ja eben sehr viel gearbeitet habe, 7 Tage in der Woche, Hörfunk, Fernsehen. Und da musste ich ja irgendwie, auf jeden Fall musste ich ja auch Geld verdienen. Mhm. Und heute ist es sehr viel einfacher.
Die Zeit Kindergeld für Frauen ist auch insgesamt damals eine ganz schwierige gewesen.
Ja, das stimmt, ja.
Also auch Geld, was zum Beispiel Geld angeht.
Ja.
Ich
habe weder Unterhalt bekommen noch irgendwas. Ich musste sehen, dass der Schornstein raucht, wie man so schön sagt. Nicht?
Man hat ja auch weniger bezahlt als entsprechend Männern. Das darf man auch
nicht vergessen. Das außerdem. Außerdem musste man, wenn man verheiratet war, und das weißt du ja, das kann man ja auch lesen, ich bin zum 4. Mal verheiratet, und da musste man damals noch um Genehmigung bei dem Ehemann bitten, dass man, und schriftlich sogar einreichen, dass man die Genehmigung hat, arbeiten zu dürfen. Also das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, natürlich. Ne?
Und weil es aber in diesem Buch natürlich auch ganz viele schöne, amüsante Geschichten gibt, möchte ich mir die
zu lachen
für ein wenig später aufheben und jetzt erstmal so in die Tiefe, wirklich in die richtige Tiefe gehen. Und das hat auch viel mit deinen Anfängen im Leben zu tun.
Ja.
Zum Beispiel die Rolle deines Vaters ist eigentlich eine ganz tragische in deinem Leben. Warum hat dich dein Vater immer unglücklich gemacht?
Du, der wollte einen Jungen haben und ich war eigentlich als Mädchen überflüssig. Ne? Also er hat mich nicht gemocht, ganz einfach. Und er war, ja, wie soll ich das ausdrücken, er war sehr gewalttätig. Er hat meine Mutter geschlagen, er hat mich geschlagen und auch ungerecht behandelt. Also dann hat er mal behauptet, ich sollte immer einkaufen gehen. Und meine Mutter hatte, die tagsüber arbeitete, mein Vater nachts als Musiker, hatte sie Geld hingelegt und das Geld war plötzlich 2 D-Mark waren das ja noch. Plötzlich war das Geld weg und er hat mich beschuldigt, dass ich das gestohlen hätte. Wie sich später herausstellte, war das die Nachbartochter, die mich zur Schule abgeholt hat. Aber er hat sich nicht entschuldigt oder gar nichts. Im Gegenteil, er hat mich geschlagen und ich musste in der Ecke knien. Also das war, ich habe mich sehr schwer getan, dieses Buch zu schreiben, weil ich ja auch in diese Vergangenheit zurückgehen musste. Mhm. Und wenn ich nicht meinen Co-Autor, den Thorsten Groneberg, der mich wirklich nicht nur beraten hat, sondern der das alles, was ich da aufgeschrieben habe, und zwar alles per Hand, mit Bleistift auf einem Schreibblock, denn mit dem Computer oder mit dem Laptop oder so kam ich nicht klar. Das starrte mich immer die weiße Seite an und ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Und er hat dann gesagt, du, dann schreib so, wie du es fühlst, wie du meinst, dass es richtig ist. Und er hat dann von dem, was ich ihm an Informationen, und das waren gut 200 Seiten, geliefert habe, per Hand mit Bleistift geschrieben, per Fax geschickt. Und er hat das dann wirklich auch teilweise sehr gut recherchiert. Und das ist auch wirklich so geworden, dass es an keiner Stelle, wie ich meine, dass es an keiner Stelle peinlich ist.
Wie hast du dich selber dabei gefühlt, nochmal in diese doch dramatische oder tragische Vergangenheit einzutauchen? Weil man, wenn man das schreibt oder darüber schreibt oder redet, dann erlebt man das ja nochmal.
Da hast du völlig recht. Und das fiel mir wahnsinnig schwer. Ich habe ein paar Mal wirklich, wirklich mit den Tränen gekämpft, weil ich gedacht habe, dass ich das alles irgendwie gepackt habe oder da rausgekommen bin, unbeschadet, wie ich meine, rausgekommen bin. Ich habe immer so ein Motto gehabt, irgendwie weiß ich nicht, wo ich das her hatte, aber ich habe immer gesagt, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Und danach habe ich auch gelebt dann. Und ich habe dann wirklich, als ich dann diesen, ich habe mal Babysitting gemacht und da war ich so 18, 19. Und da hat mir ein Grafiker, der Vater dieser beiden Kinder, die ich da betreut habe, gesagt, Mensch, du bist doch so schön, schlank und groß. Du könntest doch als Mannequin arbeiten. Ja. Da habe ich gedacht, Moment, also ich war wirklich klapperdürr, muss ich sagen.
Da wurde das zum ersten Mal gesagt, dass du schön und dass das mit der Größe auch schön ist.
Naja, 1,80 war man damals eben nicht als Frau. Und ich wurde selbst in der Schule, wurde ich immer nur mit Lange, komm mal her. Also ich wurde immer nur mit Lange bezeichnet. Und mein Vater hat mich immer vorgestellt und da haben alle gelacht. Das ist meine Tochter, die steht schon in der Bibel. Der Herrgott schickte eine lange Dürre. Und wenn man so 13, 14 ist, was soll man dazu sagen? Nicht?
Du beschreibst das auch sehr anschaulich und man geht da auch sehr mit, deine erste Ehe. Deine erste Ehe ist auch nicht unbedingt von großer Zuneigung,
nicht
von großer Leidenschaft und nicht von Liebe.
Ich wollte von zu Hause weg, von meinem Vater wollte ich weg. Und ich muss auch dazu sagen, also damals sprach man zum Beispiel, es gab ja diesen Paragraphen 175, darüber sprach man nicht. Also über Homosexuelle, das gab es einfach nicht, fand nicht statt. Und als ich dann eines Tages festgestellt habe, dass mein Ehemann doch mehr...
Du hattest einen Brief gefunden?
Ja, ich habe einen Brief gefunden auf Englisch und ich wusste überhaupt nicht, was da stand. Also da war eine Unterschrift, unzweideutig von einem Mann und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, ich habe den übersetzt, den Brief, und habe gesagt, ich verstehe das alles gar nicht. Wieso wird er mit einer Frau nie glücklich werden? Ach du lieber Gott, sagte sie, der ist ja schwul. Und da habe ich wirklich gefragt, was ist das? Ja, der treibt's mit Männern. Ich meine, ich habe heute immer schon einen riesen Freundeskreis an Homosexuellen.
Natürlich, das Thema ist ja Gott sei Dank normal.
Aber damals war das wirklich,
gehört dazu.
Also das war was Schändliches, also ganz schlimm.
Und während dieser Ehe bist du schwanger geworden.
Ja.
Mit deinem Sohn Oliver.
Ja,
genau. Das ist aber auch nicht eine schöne Geschichte, sondern das hat auch etwas mit einem mit Alkohol zu tun, möglicherweise. Also K.O.-Tropfen waren dabei.
Ja, genau. Ich habe nie Alkohol getrunken, muss ich dazu sagen. Die einzige Ausnahme war der selbstgemachte Eierlikör meiner Mutter. Mhm. Da war ja ein bisschen Weingeist drin und so. Aber irgendwie haben wir dann nach unseren Modenschauen, ich habe ja dann schon als Mannequin gearbeitet, und da haben wir abends zusammengesessen und ich weiß nur, dass ich am nächsten Tag wach wurde und überhaupt nicht wusste, was geschehen war. Ich hatte einen richtigen Blackout. Und als man mir meinen Sohn wegnehmen wollte, weil ja der Beruf des Mannequins damals nannten sich die, weiß nicht, ob sich da einige noch dran erinnern, Rosemarie Niedribitt oder Christine Kehler.
Das war etwas verrufen, um es mal so zu sagen.
Die nannten sich, das waren Prostituierte, aber die nannten sich Mannequins. Und deswegen war also mein Vater natürlich zunächst entsetzt, als ich als Mannequin die erste Modenschau, die ich machen musste oder gemacht habe, vor Einkäufern mit Kittelschürzen.
Ja, so, das... Ne? So, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ein gutes Stichwort. Dein Selbstbewusstsein ist dadurch aber auch stark gewachsen.
Ja.
Und auch deine Fernseherfolge haben viel mit deiner Karriere als Model zu tun. Und deswegen zeigt Ihnen zu Hause Elisabeth Bergmann jetzt, wie das Modeln eben vor den 80ern ausgesehen hat.
Ja.
Dieses Gesicht ging um die Welt. Die Supermodels kamen dann ja erst in den späten 80er, 90er Jahren. Wir waren, glaube ich, die Wegbereiter, die Mädels unserer Zeit. Und ich wäre so gerne Supermodel gewesen, 15 Jahre später. Aber das war nicht.
Trotzdem, Bettina Hagen ist auf dem Cover von Magazinen wie der Vogue zu sehen und modelt für berühmte Modeschöpfer wie Yves Saint Laurent. Doch in Deutschland war die natürliche 18-Jährige erst gar nicht so gefragt.
Ich war nur das kleine Mädchen aus Hamburg. Da wurden die schwedischen Models eingeflogen. Das fing alles damals an und das fanden die interessanter. Aber ich habe mich auf die Socken gemacht und bin nach Paris gefahren, weil ich da ein Model kennengelernt hatte und habe mich einfach vorgestellt bei Models International. Und am gleichen Abend, das glaubt mir kein Mensch, ich bin am gleichen Abend nach Mailand geflogen und habe eine große Modestrecke für Lidia Italiana gemacht.
Und das ist nur der Anfang. Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre zählt die Hamburgerin zu den international begehrtesten Fotomodellen der Welt und lebt in New York und Paris. 1974 kehrt sie nach Hamburg zurück, lernt hier ihren zukünftigen Mann Ralph LaRouche kennen und gründet mit ihm eine Modemarke. Heute sind die beiden 50 Jahre zusammen, leben in einer offenen Ehe, in der beide Freiraum haben. Vielleicht ist das das Geheimnis ihres Glücks, keine absolute Treue. So lernt Bettina zum Beispiel den berühmten Sänger Leonard Cohen kennen.
Ich war natürlich nicht die Einzige, aber es war eine intensive Zeit ab 1979, dass wir uns öfter getroffen haben, inklusive mehrere Tage in Paris.
Bettina malt den Sänger auch, denn die Kunst wird Ende der 80er Jahre ihre neue Leidenschaft. Ihre Bilder, ausdrucksstark und farbenfroh.
Gelb, Orange, Rot, Grasgrün, Quietschgelb, die kommen immer wieder vor, weil diese Farben des Indian Summer, ja, haben mich inspiriert, wirklich wahr.
Inzwischen ist die Hamburgerin 78 Jahre alt und besitzt scheinbar eine schier unerschöpfliche Energie. Ihr neuester Coup? Ein Buch über sich und ihre Zeit, was sie selbst herausgegeben hat.
Das ist ein Denkmal meines Lebens. Vielleicht ermutigt es Leute, die auch selbst sich nicht trauen. Oder so. Ich habe alles selbst und als Autodidakt angefangen. Ich habe einfach gesagt, mach mal, Bettina, wenn es schief geht, geht schief. Damit muss man immer rechnen. Und manchmal klappen die Dinge im Leben und das ist dann besonders schön.
Das kleine Mädchen aus Hamburg ist in die Welt hinausgezogen, um sie zu erobern. Es ist ihr auf ganzer Linie gelungen.
Und im Hintergrund singt Leonard Cohen, Menschenskinder.
Das bin ich aber.
Guck mal, das bist du. Ja. Wir haben gerade drüber gesprochen.
Ja.
Du hast mir erzählt, du hast eine Kiste mit allen Fotos, die
ich
man nicht mehr anheben kann.
Einen Koffer voll mit Fotos. Also ich war ja auf jedem deutschen Titel, sogar auf dem Spiegel immerhin.
So?
Ja, ja. Und nur nicht auf dem Stern, da war ich nicht.
Aber also ich möchte mal kurz zusammenfassen. Miss Saarland, damit ging es eigentlich
ja,
los.
Das
war so ein Zufallsprodukt eher.
Ja.
Dann Lady Deutschland, Lady Germany,
Lady, Germany, ja.
Lady Europa,
mhm.
Lady Universum.
Ja, das stimmt, 1970, ja.
Das ist sensationell. Was hat das in dir verändert, da diesen Erfolg zu haben?
Das war komischerweise, also ich empfand das immer als Zufall, wie so vieles in meinem Leben. Und es war so, dass ich für die Lady International, die Zeitschrift gibt es heute nicht mehr, da wurde ich von der Chefredakteurin gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an der Lady Germany Wahl teilzunehmen. Ich sag, was ist das? Ja, also da geht es eben nicht um eine Misswahl, sondern es geht um ladyhaftes Benehmen und sich äußern und sich darstellen und wird auch nicht im Bikini über einen Laufsteg gewackelt, sag ich mal, sondern eben im langen Abendkleid, was uns damals zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, da ist ja das Foto oder dreiviertel lang, ja, das Cocktailkleid. Ja, und dann habe ich gesagt, na ja, warum soll ich das nicht mitmachen, nicht? Und dann wurde ich eben, wie gesagt, Lady Germany, Lady Europa und Lady Universum. Und als solche kam ich in die aktuelle Schaubude.
Jetzt kommen wir zur aktuellen Schaubude. Ja. Jetzt bist du wegen dieser ganzen Titel da eingeladen.
Ja.
Eine wunderbare Sendung.
Ja, das stimmt. Mit Christian Müller und Marie-Louise. Ja.
Und dann bekommst du Post plötzlich vom Norddeutschen Rundfunk.
Nee, mein Sendeleiter hat mich angerufen. Und zwar an meinem Geburtstag.
Das? Okay.
Und an meiner Geburtstagsfeier. Und ich hatte also schon, ich denke, wer ist das? Also Martin S. Svoboda.
Damals war es ja noch nicht dein Sendeleiter, ne?
Nee, natürlich nicht. Und der meldete sich, ja, Norddeutscher Rundfunk und so weiter. Und hätten Sie nicht Interesse, Fernsehansagerin zu werden? Und ich habe gedacht, da nimmt mich jemand auf den Arm. Heute würde man sagen, da verarscht mich jemand. Ja. Jedenfalls habe ich gesagt, ja und, was soll ich da machen? Ja, also wenn Sie Interesse haben, dann kommen Sie bitte morgen früh und melden sich beim LVD. Ich sage, was ist das?
Der Leiter vom Dienst.
Ja, das wusste ich doch nicht. Mhm. Und um 9 Uhr im Studio Lock steht, das kennen Sie ja von der Schaubude. Ich denke, na ja, gut, kann ich ja mal machen. Und dann habe ich aber Christian Müller angerufen und habe gesagt, du Christian, ist das ein Ernst und so? Der hatte nämlich die Telefonnummer von Christian.
Okay.
Und also der hat mich da so ein bisschen reingeschubst. Ne? Der hat nämlich zu mir gesagt, Mensch, du hast einen kleinen Sohn, der war damals 5 Jahre alt. Und du willst ja auch nicht ewig auf Reisen sein und unterwegs sein und so weiter und dich auch um deinen Sohn mehr kümmern können und so. Mach das doch, wenn du die Chance hast, mach das doch. Und das habe ich dann auch gemacht. Und naja, jedenfalls an dem Morgen um 9 Uhr war ich nicht gerade super fit, weil meine letzten Gäste um 4 Uhr morgens gegangen waren. Und dann hieß es ja, also da ist die Kamera. Und Teleprompter gab es noch nicht. Einen Text bitte auf Englisch, Deutsch und Französisch. Den habe ich dann bekommen und den habe ich mir durchgelesen vorher. Ja, und dann habe ich da reingesprochen. Also bei Rotlicht hieß es dann, da reinsprechen und so. Und dann habe ich gedacht, na ja. Und dann hat mir dieser Herr Svoboda gesagt, Sie hören von uns, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an, nicht? So nach dem Motto. Und dann 14 Tage später, am 4. Dezember 1970, da kam dann der Anruf, Sie haben morgen früh Ihre erste Ansage in der ARD. Da habe ich allerdings schlecht geschlafen.
Das glaube ich. Also dann vom ganzen Publikum in ganz Deutschland.
Und ich meine, wir hatten damals noch so Tische so mit so Resopalplatten und so. Mhm. Und ich war so aufgeregt, diese 4 Sätze, die ich dazu sagen hatte, für einen ökumenischen Gottesdienst. Die hatte ich vorher natürlich schon auswendig. Aber als ich aufstand, habe ich gemerkt, meine Hände waren ganz feucht. Und da habe ich gesagt, nee, das ist ja schrecklich. Das mache ich nie wieder. Und daraus sind 34. Fast 35 Jahre geworden.
Und daraus ist natürlich auch noch viel mehr entstanden. Kultige Kindersendungen. Schauen wir mal kurz rein, wie zum Beispiel Spaß am Dienstag. Wo du damals
mit Hase Cäsar,
Hase Cäsar und Arno Görke.
Ja.
Wir schauen mal kurz.
Ja.
So, und jetzt drücke ich diesen Zitronenschalter.
Also nein, das hätte ich nie gedacht. Also Arno, das ist ja nicht zu glauben. Ja, also weißt du bist der Größte, der tollste Zauberer aller Zeiten. Heidrun, ich bin begeistert.
Ja. Danke, liebe Heidrun, danke tausendmal Dank.
Arno, es ist gut, ihr müsst nicht übertreiben. Ihr müsst wirklich nicht übertreiben.
Es ist so ein Spaß gewesen, es war ein Kultsendung.
Bei dieser Sache musste ich dann in einem bestimmten Teil musste ich wie Mickey Maus, also Minnie Maus sprechen. Ja. Nicht? Und zwar mit einer ganz hohen Stimme. Und anschließend hatte ich dann im Hörfunk hatte ich Nachrichten. Und da fand ich meine Stimme nicht wieder. Wenn man die ganze Zeit so in dieser Mickey-Maus-Stimme spricht und dann plötzlich wieder normal sprechen muss.
Heutzutage undenkbar. Da schnell eine Sendung machen, produzieren mit Mickey-Maus-Stimme, dann wieder rüber zum Hörfunk und auch noch Radionachrichten sprechen. Ich hau mal ab kurz. Ja. Ich komme gleich wieder. Warte, ich habe hier nämlich etwas noch. Warum bringe ich jetzt ein paar Rosen rein?
Oh, warum das ist ja ein Traum. Guck mal,
wir legen hier ein paar schöne Rosen hin.
Oh, wie schön, danke schön.
Hat aber auch was mit deiner Arbeit zu tun.
Ja, das stimmt. Ich habe nämlich ungefähr ein Dreivierteljahr jeden ersten Sonnabend im Monat habe ich einen Rosenstrauß bekommen. Und ich weiß bis heute nicht von wem. Ich weiß nur, der kam aus München. Und als ich dann wieder geheiratet habe, da hörte das leider auf.
Da war jemand eifersüchtig.
Ja,
enttäuschte
glaube
Liebe.
Ich auch, enttäuscht.
Diese enttäuschte Liebe aus München. Oh, wenn die enttäuschte Liebe aus München das jetzt sehen sollte, bitte melden Sie sich bei uns und bei Heidrun. Einfach, dass man sich mal trifft. Ja. Wer weiß, vielleicht noch mal mit den Blumen das aufleben lässt oder wie auch immer. Aber es gab noch was anderes, wo du, wie ich finde, auch großartig, also das mit dem Witz rausgekehrt hast, aber dabei natürlich ganz trockene Art geblieben. Anfang der 90er Jahre bei Extra 3.
Ach du lieber Gott, ja, das habe ich auch gemacht.
Nach
ja.
dem Enthüllungsinterview von Lady Di, rechts im Bild, in dem diese der Weltöffentlichkeit gestand, von ihrem Reitlehrer, dem Rittmeister James Hewitt, mehrfach durch Stall, Bett und Pool geritten worden zu sein, sind die Reaktionen im Vereinigten Königreich unterschiedlich. Rittmeister Hewitt, der zuverlässigen Presseberichten zufolge die größte Kanone in der Armee haben soll, Entschuldigung, eine große Kanone in der Armee gewesen sein soll, ist ins hintere Glied zurückgetreten. Doch wie aus dem hinteren Glied verlautete, will er jetzt preisgeben, wie oft er bei Lady Di gekommen ist. Entschuldigung, wie oft er zu Lady Di gekommen ist.
So. Also ich glaube, heute würde es einen Skandal geben, wenn ich das so gemacht hätte.
Ja, aber das, also ich wüsste jetzt nicht, warum. Da war ja nichts. Also das ist das muss man ja dann auch raushören wollen.
Ach so.
Ne? Ja, also ich glaube, so kann man es doch richtig verstehen.
Ich habe nämlich auch mal eine Nonne für Extra 3 gemacht. Und zwar sah ich wirklich, also mit dieser Haube und so. Mhm. Nicht? Und ich sah auch ungeschminkt mit dieser Nonnentracht. Und ich gehe über den Flur. Und sehe, am Ende des Flures sehe ich Joe Brauner entgegenkommen von der Tagesschau.
Legende.
Ja, unser damaliger Chefsprecher der Tagesschau. Und da habe ich gedacht, den nehme ich jetzt mal auf den Arm. Und dann habe ich gesagt, grüß Gott, mein Sohn. Und er ging an mir vorbei und sagte, grüß Gott, Schwester. Und dann plötzlich dreht er sich um und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe dich an deiner Stimme erkannt. Ja, ich habe ja auch synchron gemacht und also
so viel,
alles möglich.
So
ja, Theater.
Und das muss man einfach mal sagen, du warst bei den Menschen in ganz Deutschland regelmäßig zu Hause im Wohnzimmer, im Fernseher. Jeder kannte dich.
Ja.
Jeder.
Ja.
Das ist so. Und es ist zu schade, wir haben schon darüber gesprochen, dass es das nicht mehr gibt. Wir müssen sagen, nicht nur die Fernsehansagerinnen und Ansager fehlen. Die Anne Zweng und einfach verschwunden aus dem Fernsehen.
Braunschweiger Bahnhof zu erzählen. Aber schließlich.
Ach du meine Güte.
Achtung, Fernsehsender 2 ist ausgefallen.
Hier im Jahr 1960 schaltet der Sendeingenieur dann auf den Reservesender um.
Na, das hat ja nochmal geklappt, Gott sei Dank.
Vor die Füße.
Tor!
Eine Endröhre im Wert eines VW-Käfers muss ausgetauscht werden. Damals haben die Techniker ihre liebe Not mit häufigen Sendepannen, zum Beispiel durch ein beschädigtes Band oder weil ein Film reißt.
Unsere Technik ist so hoch entwickelt und so durchkonstruiert, dass absolut nichts schiefgehen kann.
Wie in diesem Sketch aus den 60er Jahren wurden bei Störungen sogenannte Ausfallpappen vor die Kamera gehalten.
Immer gut, gut, Leute. Wir haben den Ton jetzt trotzdem unterbrochen, das kann ich nicht mehr hören.
Also, das ist ja wirklich ein dicker Hund.
Auf Pappe geklebte Buchstaben, manchmal auch mit kleinen Karikaturen. So sahen die Störungsbilder damals aus, die jemand im Studio schnell hochhalten musste. Heute liegen die Störungsbilder auf Video vor. Ein Knopfdruck genügt und schon sind die Zuschauer informiert. Pappe kam lange auch am Ende einer Sendung zum Einsatz, in Form einer Abspannrolle, die vor der Kamera per Hand abgerollt wurde. Zuschauervoting per Teledialog, kurz TED. Bevor es die nötige Technik gab, haben Zuschauer versuchsweise mit dem Lichtschalter abgestimmt. In der Sendung Wünsch dir was.
Beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Also beim Gong geht's los. Achtung, fertig!
Abstimmen konnten aber nur Zuschauer im Gebiet eines bestimmten Elektrizitätswerks.
Herr Burkhardt, was sagt Ihr Anzeiger diesmal?
Ja, wir haben einen Anstieg um 65 Megawatt in Frankfurt zu verzeichnen.
65?
Jawohl.
Dankeschön, das ist also ein klarer Punkt für Familie Dreier aus der Schweiz.
Nachmittags war Sendepause mit Testbild und Testton bis zum Vorabendprogramm. Da lief viel Bildung, wie die Tanzstunde mit Gerd Hedrich, der uns neben Standardtänzen auch den Sitzboogie beibrachte.
Runter und...
Und Vergessen bleiben auch die kleinen Pausenfilme mit der Walross-Dame Antje. So um Mitternacht war Sendeschluss. Erst mit Testbild und nervigem Ton, dann mit Schneegestöber und Rauschen. Diese Programmlücke wird Anfang der 90er mit der sogenannten Nachtschleife vorübergehend gefüllt. Ein Aquarium mit Zierfischen, 30 Minuten lang abgefilmt. Der Clip wird als Schleife die Nacht hindurch gesendet und erzielt Rekordeinschaltquoten. Obwohl es immer dieselben Fische sind, die sich hier tummeln, fragen Dutzende Zuschauer, warum ein bestimmter Fisch verschwunden sei, ob der gestorben sei. Menschen gaben den Fischen sogar Namen. Später folgen Bahnfahrten, Autofahrten und Städtetouren. Doch dann wird das Programm immer voller und die Nachtschleife verschwindet, wie so manches im Fernsehen.
Tja, ist immer eine gute Frage, wenn man so nach dem Alter fragt, kennst du noch den Sendeschluss im Fernsehen? Dann weiß man ungefähr, zu welcher Generation das Gegenüber
damit, meine
gehört.
Damen und Herren, ist das Programm des ersten deutschen Fernsehens beendet. Es folgen jetzt die Programmtafeln für morgen. Was haben wir morgen? Sonntag,
den 5. Januar.
5. Januar, ja.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nachtruhe.
Ja, dann natürlich. Ja.
So, wir sind hier auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Das hat was damit zu tun, oben am Deck, natürlich mit tollem Blick. Hat was damit Karibik, zu tun, ja, dass du eine Kreuzfahrtliebhaberin bist?
Ja, ich bin kreuzfahrtinfiziert, seitdem ich vor 57 Jahren das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff war.
Warum warst du damals auf einem Kreuzfahrtschiff?
Weil ich da als Mannequin gearbeitet habe.
So, weil es war nämlich sonst auch viel zu teuer wahrscheinlich.
Das war nur für Leute mit gut gefülltem Geldbeutel, nicht? Mhm. Also das ging gar nicht anders. Und außerdem waren diese Kreuzfahrtschiffe, also damals war das die Bremen, da gab es noch keine Fenster, da gab es nur Bullaugen und so weiter. Und auch da habe ich auch ein herrliches Erlebnis. Aber das kann man gut nachlesen.
Da hast du aber auch, und ein Erlebnis habe ich nachgelesen, da hast du auch einen gewissen Siegfried und einen gewissen Uwe getroffen.
Stimmt. Ja.
Mit denen du eigentlich eine nette Zeit hattest. Die beiden mochten sich selber auch ganz gerne.
Ja.
Und daraus ist denn was entstanden.
Siegfried und Roy.
Ja.
Ja. Tolle in Las Vegas habe ich die noch mal besucht. Und zwar bei denen zu Hause, in dem, deren Anwesen. Und da habe ich dann, ach, das war so toll. Also ich bin ja so ein Fan von Tigern. Also ich liebe Tiger. Und da wurde mir dann also Siegfried konnte mit den Tieren, also auch mit Tigern nicht umgehen. Mhm. Der hatte da echte Probleme. Aber Roy war also eben derjenige, der diese Tiere dann auch großgezogen hat und so. Und da habe ich so ein Tigerbaby auf den Schoß bekommen. Ich weiß noch, ich hatte eine helle Hose. Die sind
kräftig.
Die sind nicht nur kräftig, die haben ja so spitze Krallen.
Ja.
Und wenn man die krault, und das habe ich natürlich gemacht, dann fangen die an zu schnurren und diese Krallen, die haben sich in meine Hose und in mein Bein gebohrt.
Das ist nicht witzig.
Und das war überhaupt nicht witzig. Und dann hat das kleine, niedliche Tigerbaby auch noch auf meine Hose gepullert.
So, also.
Die konnte ich wegschmeißen, die Hose.
Sag mal, du bist denn 2014 auch noch Kreuzfahrtdirektorin geworden?
Ja,
auf der MS Deutschland.
Ja.
Und jetzt möchte ich mal wissen, als Kreuzfahrtdirektorin, da ist man ja nicht unbedingt Kapitänin.
Nee, aber auch mit 3,5 Streifen. Der Kapitän hat 4.
So,
ja.
Das wollte ich mal sagen. Also was macht denn eine Kreuzfahrtdirektorin?
Ja, ich hatte 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also zum Beispiel die ganzen Künstler, die an Bord sind. Mhm. Ich als Kreuzfahrtdirektorin habe also das Programm zusammengestellt mit meiner Assistentin. Wir haben uns die Proben mit angeschaut und also von der Technik bis hin zu den Ausflügen, die dann auch geplant werden mussten, die Ausflugsbegleitung, also die Abteilung eben. Und und das war ich dann eben, als bis die Reederei Dahlmann insolvent geworden ist. Und da waren wir gerade in der Türkei, in Bodrum, vergesse ich nie, hat mich der Kapitän auf die Brücke gerufen, hat gesagt, du, ich habe eine ganz blöde Nachricht, komm mal eben rauf. Und dann sagt er, du, Dahlmann, die Reederei ist insolvent, nicht? Oh Gott, habe ich gesagt, dann müssen wir aber sehen, dass wir hier aus der Türkei schnell verschwinden, denn sonst werden wir an die Kette gelegt, ne? Naja, also jedenfalls, und das war deswegen so dramatisch, weil zum Beispiel der Ballettmeister, wir hatten ja auch ein Ballett an Bord, der hatte all sein Geld, übrigens aus der Ukraine, der hatte all sein Geld in die Kostüme und in die ganze Technik des Ballettes gesteckt.
Und das ist natürlich dann alles.
Und der war, ja.
Geht in der Insolvenzmasse denn auf?
Ne? Ja, und nee, wir sind in Lissabon ausgestiegen. Und da konnte er natürlich dieses Ganze nicht mitnehmen, das ist klar. Und, oder auch zum Beispiel die Harfenistin, die wir an Bord hatten, eine Russin, die konnte ihre Harfen auch nicht mitnehmen. Nicht? Und dann habe ich tatsächlich in Hamburg noch dafür gesorgt, denn das Schiff lag 3 Monate auf Reede vor Gibraltar. Und da habe ich noch dafür gesorgt, dass die ihre Sachen noch hinterher in Container beigeladen wurden und hinterher bekommen haben. Nicht?
Weil es so gemütlich ist, Heidrun. Wollen wir einen kurzen Moment ruhig hier sitzen bleiben bis zum Ende der Sendung?
Ja, denn, ja.
Oder? Ich meine, ja, wir gucken uns noch mal was an, was mit der Seefahrt zu tun hat.
Ja.
Und dann sprechen wir noch mal kurz weiter. Es gibt nämlich noch das große Happy End, über das ich mit dir sprechen möchte.
Ach so, ja.
Wissen Sie nämlich, was alle machen müssen, die auf See arbeiten?
Ja.
Ein Training für den Ernstfall.
Ja,
und wie so ein Training aussieht, das zeigt Ihnen jetzt Fitus Rasen.
Diesen Tag werden Sie so schnell nicht vergessen.
Wenn man dann wirklich auf See ist und der Wellengang ist noch da, dann ist schon richtig Spaß. Ja.
Notfälle auf hoher See. Dafür werden heute im Maritimen Kompetenzzentrum in Hamburg Azubis der AIDA-Flotte trainiert. Jeder, der auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten will, muss da durch. 5 Tage dauert das Sicherheitsseminar. Theorie ist dabei, aber es wird auch ernst. Gleich 2 Brände müssen die Teilnehmer löschen. Herumhantieren mit einem Feuerlöscher bei Hitze, ganz schön heftig.
Depends of the trainer.
Aber alle machen das gut. Sven Stohn, Head of Maritime Training, organisiert die Ausbildung der Besatzungsmitglieder schon seit vielen Jahren.
Feuerschutzübungen sind wichtig für die Crew, weil es an Bord von Kreuzfahrtschiffen natürlich dort, wo viele Menschen sind, auch jederzeit zu einem Feuer kommen kann. Und für die Crew ist es wichtig, gerade im Bereich der Entstehungsbrände richtig agieren zu können, Feuer auch schnell bekämpfen zu können.
Alle runter vom Schiff. Das ist die nächste Übung. Ab ins 20 Grad kalte Wasser.
Das Überleben auf Seetraining ist für jedes Crewmitglied essentiell wichtig, weil sie alle in die Situation kommen können, retten zu müssen. Nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch die Passagiere. Dafür sind sie ja auch da. Ich würde schon sagen, dass das Training, das wir hier durchführen, dem Ernstfall relativ nahe kommt. Sicherlich ist es hier eine künstliche Übungssituation, aber es geht darum, hier die Handgriffe den Crewmitgliedern beizubringen, damit sie im Notfall auch entsprechend reagieren können.
Richtig reagieren und das in voller Montur. Das lernen die Teilnehmer hier in gleich mehreren Disziplinen. Sich über Wasser halten, von der 2-Meter-Plattform springen, gemeinsam ins Rettungsfloß klettern.
Anstrengend, aber cool.
Das Reisen auf Kreuzfahrtschiffen gilt als unglaublich sicher. Die Wahrscheinlichkeit zu verunglücken liegt bei etwa 1 zu 6,25 Millionen. Die Besatzungsmitglieder wollen trotzdem auf alle Notfälle vorbereitet sein.
Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Man konnte sich überhaupt nicht bewegen in der Weste. Und man konnte überhaupt nicht vorwärts kommen oder rückwärts. Das war sehr, sehr anstrengend, auch für den ganzen Körper. Wenn ich mir vorstelle, dass das eventuell mal passieren müsste, dann fühle ich mich sicher mit meinen anderen Crewmitgliedern. Aber hoffe natürlich, dass das nie passiert.
Nach Abschluss der Sicherheitsseminare steigt die Überlebenschance der Besatzung und der Passagiere von 60 auf über 90%.
Die Mischung aus Theorie und Praxis, das ist das, was uns im Vordergrund steht. Theoretische Lerninhalte, die vermitteln wir im Klassenraum. Dann geht es aber darum, dass jedes Crewmitglied in der Praxis auch ausprobieren kann, um das, was sie hinterher an Bord brauchen, auch für sich anwendbar zu machen.
Eine Ausnahmesituation auf hoher See werden die Seminarteilnehmer aller Wahrscheinlichkeit nach zwar nie erleben. Was im Notfall zu tun ist, wissen sie jetzt aber ganz genau.
Ja, ein wichtiges und tolles Training, können wir gar nicht anders sagen.
Ja, herzliche Grüße. Das ist ja Luxus dagegen.
Aber jetzt kommt Heidrun von Gössel. Als Kreuzfahrtdirektorin auch so ein Training gemacht?
Alle, die an Bord arbeiten, müssen das,
machen.
Und ich war auf der Seefahrtsschule in Rostock am 4. Dezember. Und zwar in der kalten Ostsee haben wir diese Übungen gemacht.
So.
Und also das war furchtbar. Und wir hatten so Teletubby-Anzüge. Und da ich ja nun nicht gerade sehr klein geraten bin, ging mir der Schritt also irgendwie bis zum Knien. Und ich musste dann die Treppe hochklettern, also auf die K-Mauer. Und da bin ich abgerutscht und habe ich mir einen Zeh angebrochen.
So, ich finde es übrigens herrlich, wie du über dich selber lachen kannst. Ich mag das ganz besonders. Hier, guck mal, ich will es nochmal zeigen. Hier, das ist das Buch von Heidrun von Gössel.
Ja.
Ungeschminkte Einsichten. Und das Interessante ist ja dabei, das Buch endet im Endeffekt ja mit einem echten, starken Happy End.
Ja, das ist richtig.
Das soll nicht bedeuten, dass das Leben jetzt endet. Das geht ja noch weiter. Aber ja, in diesem Happiness-Gefühl.
Ja.
Weil du hast den wahrscheinlich Mann deines Lebens, Gerd Grundmann, kennengelernt.
Nein, Gerd Grunwald.
Meine ich
ja.
Ich wollte nur testen, ob das schon parat ist.
Ja, nein,
ist
ja klar.
Guck mal, da seid ihr zusammen.
Der war technischer Direktor.
Der war hier im NDR technischer NDR. Direktor.
Ja.
Ist aber auch schon längere Jahre in Pension.
Ist auch schon 20 Jahre in Pension und war 42 Jahre hier bei mir.
Und ich darf es eben sagen, du bist im vergangenen Jahr 80 geworden.
Ja.
So. Was ist
doch,
das für eine tolle Geschichte?
Ja.
Ich meine, du bist ja immer noch so verliebt.
Ja.
Wie konnte das passieren?
Ja, das habe ich mich auch ein paar Mal gefragt, aber es ist wunderschön.
Was ist so schön?
Ja, diese Harmonie und verwöhnt zu werden und vor allen Dingen, also es ist ja nicht nur dieses Kuscheln und Knutschen und so, sondern es ist vor allen Dingen, dass ich weiß, dass ich da einen Freund habe. Das ist ganz wichtig, wenn ich jetzt meine Lesungen mache zum Beispiel. Ich gehe ja jetzt am 24. fliege ich nach Kapstadt. Das davor graut mir ein bisschen, dann gehe ich aufs Schiff und mache da meine Lesungen. Auch unter anderem aus dem Buch, aber auch noch andere Geschichten und so. Und er macht die Einspielungen, er macht die Fotos dafür.
Ihr seid ein Team.
Ja, wir sind ein richtig gutes, eingespieltes Team.
Und ich meine auch gelesen zu haben, du hast richtig zum ersten Mal dieses Gefühl gehabt, Schmetterlinge im Bauch.
Jawohl. Am Anfang war das wirklich so, dass ich immer gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich musste mich sehr häufig kneifen, weil ich das noch nie erlebt habe so.
Ich wünsche euch viele, viele gemeinsame, glückliche Jahre.
Ja, danke schön.
Grüß ihn bitte ganz herzlich. Und Heidrun, es war ganz toll, dass du heute Abend da warst.
Ja, danke, nur zu kurz.
Ja, wir hätten ja Geschichten erzählt.
Ja, genau. Aber man kann das ja alles nachlesen.
So,
ja.
Ich danke dir. Ja, morgen sind wir natürlich auch da. Und falls Sie gerade nach Silvester alkoholisch ein wenig auf die Bremse treten, morgen kommt der Alkoholforscher Professor Helmut Seitz. Sehr interessant, was er zum Thema Alkohol zu sagen hat. Also wenn Sie gerade eine Pause machen, danach werden Sie die Pause wahrscheinlich ausdehnen. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. So, jetzt gibt es die Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen.
Ja, stimmt,
und dann freuen wir uns auf Sie. Heidrun,
ja, danke.
Schönen Abend. Tschüss.
Danke auch. Okay, tschüss.